Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was bietet das Musikfest Berlin ohne John Elliott Gardiner und wie tanzte die August? Themen dieser Stunde. Der 125. Geburtstag von Bertolt Brecht. Das Berliner Ensemble feiert seinen Gründungsintendanten auch zum Beginn der neuen Theatersaison. Fremder als der Mond nennt Intendant Oliver Rehse seine Inszenierung von Brechts Leben.
Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Dass die Völker nicht erbleichen wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin.
Ihr Hauptleut,
lasst die Trommel ruhen und lasst euer Fußvolk halten an. Mutter Courage.
Katharina Mehrling in Fremder als der Mond mit Paul Herwig, inszeniert von Oliver Rehse. Barbara Behrendt war für Fazit bei der Premiere im Berliner Ensemble. Brechts Leben mit Musik und Lyrik. Wir haben gerade einen kurzen Ausschnitt aus der Mutter Courage gehört, also altbekanntes heute Abend.
Es ist eine Mischung. Also es gibt diese großen bekannten Lieder, ganz viel Hans Eisler, ein bisschen Paul Dessau, Kurt Weill, andere auch dabei. Die Mutter Courage, der gute Mensch von Sechuan, daraus Lieder auch aus dem Soldaten Schweig im Zweiten Weltkrieg. Also schon viele bekannte Gedichte und Lieder, aber eben auch Texte aus den Arbeitsjournalen von Brecht, die man jetzt nicht unbedingt kennt und die doch eher ja nochmal neu entdeckt werden wollen. Und gegliedert ist es in drei Akte, also es gibt die frühen Jahre, den Expressionismus, es gibt das Exil, Brecht im Exil und dann nochmal die späten Jahre. Und das ist eine Collage, wo wirklich jedes Wort auch von Brecht stammt und Rehse hangelt sich da so frei an Themen und Motiven entlang, die Brecht eben ausmachen. Der Klassenkampf spielt natürlich eine wichtige Rolle, dann aber auch Brecht und die Liebe, Brecht und die Frauen und dann eben Brecht im Exil, später dann noch Alter und Tod. Und darüber versucht Rehse eben doch ein bisschen einen unbekannteren Brecht zu zeichnen. Also eher so einen zarten, nachdenklichen, auch an sich zweifelnden, zumindest auf dem Papier liest sich das so. Auf der Bühne ist es jetzt in so einen dreifachen Guckkasten gepackt und da stehen jetzt eben Paul Herwig und Katharine Mehrling erst in so grünen Overalls, später dann in vielen wechselnden Kostümen, sprechen den Text, singen die Lieder und hinter ihnen ist immer so eine Videoprojektion, die eher illustrativ funktioniert. Wenn es um Bäume geht, stehen da die Bäume. Wenn es um Klassenkampf geht, dann werden Maschinen und Fabriken gezeigt. Und so geht es dann eben durch das Leben Brechts hindurch.
Paul Herwig ist neues Ensemblemitglied beim BE. Katharine Mehrling hat schon viele Brecht-Weil-Abende gesungen. Nochmal nachgefragt, illustrieren die beiden oder spielen sie Rollen?
Auch ein bisschen beides, würde ich sagen. Also sie versuchen, Rollen zu spielen. Paul Herwig ist Brecht, ein sehr weicher, eher zarter Brecht, der eher so staunend und ungläubig in den Klassenkampf gerät. Während Katharine Mehrling auch hier und da der Brecht ist, wie so ein zweites Ich, aber dann eben auch in verschiedene Rollen schlüpft. Aber es wirkt dann eben auch sehr illustrativ, muss man sagen. Katharine Mehrling trägt natürlich ein schweres Erbe, also das Mutter Courage. Lied haben wir ja gerade gehört, singt sie in so einer Nachbildung von dem Kostüm von Helene Weigel, die dann natürlich auch dann in so einer großen Projektion gezeigt wird und ja doch, wie wir gehört haben, in so einer, ich würde sagen, kraftvollen, aber doch auch sehr klaren, sauberen Intonation. Andere berühmte Interpretin waren ja Gisela May, Lotta Lenya und ein Höhepunkt war auch dieses Lied von der Moldau, von Hans Eisler, vertont und das Großartige an Katharine Merling normalerweise ist ja ihre Vielfalt. Also sie kann ganz rauchig klingen, die kann jazzig klingen, die kann auch lasziv und so ja abgerissen, rissig klingen. Und das, finde ich, schöpft sie an diesem Abend gar nicht so sehr aus. Also sie klingt immer glockenrein, das ist schön, aber auf Dauer dann fast so ein bisschen wie aus dem Ei gepellt und doch sehr erwartbar. Und sie hat ja schon viele Kurt Weill-Lieder gesungen. Hier ist es tatsächlich, fand ich, ein bisschen einseitig. Und Paul Herwig singt natürlich auch gar nicht schlecht, aber eben dann doch mal noch mal auf einem anderen Gesangslevel als dieser Gesangsstar Merling. So richtig kommen die hier nicht zusammen, finde ich.
Also bei Katharine Merling erstaunt mich das auch. Wie hat denn Adam Bensby den Abend musikalisch eingerichtet?
Also im Orchestergraben sitzen vier Musiker, darunter eben auch er, Schlagwerk, Gitarre, Bass, Klarinette, Saxophon, Posaunen kommen auch immer mal wieder ins Spiel. Es sind 24 Lieder insgesamt, die er alle neu arrangiert hat. Sehr schön, finde ich, sehr zurückgenommen oft, also sehr dezent. Also ab und zu gibt es schon auch mal so eine Swing- oder eine Jazz-Einlage. Man hört es schon noch mal neu, aber eben, also überhaupt nicht zu viel eigentlich getan, die Sängerin immer im Blick habend. Und das fand ich wirklich einen schönen Teil des Abends.
Der letzte Satz würde mich zu meiner Schlussfrage führen, nämlich, war das ein origineller und einnehmender und überraschender und großartiger Abend?
Also originell würde ich ihn jetzt nicht unbedingt nennen, weil natürlich es ja am BE ein Brecht-Liederabend mit Brecht als Hauptfigur zu inszenieren ja doch eigentlich relativ naheliegend ist und ist natürlich, finde ich, von Oliver Rehse auch ein smarter Move, würde ich sagen, dass man das nochmal so ins Zentrum stellt. Und dazu zu Saisonbeginn aufruft und das Haus voll macht. Das ist sicherlich auch ein Abend, der seine ZuschauerInnen finden wird und der auch für ein volles Haus sorgen wird. Als Regisseur, als ästhetisch beurteilt, muss ich sagen, ist es schon ein ziemlich biederer und fast, würde ich sagen, bräsiger Abend. Also es wird wahnsinnig viel illustriert. Wenn das Lied vom achten Elefanten gesungen wird, dann laufen die beiden Spieler mit Elefantenrüssel und als Elefanten trampelnd über die Bühne. Wenn es um Appetit geht, dann muss gegessen werden. Also so einfach wird sich's dann gemacht. Dass es hier nochmal ein bisschen um einen anderen Brecht geht, das finde ich schön, aber es bleibt doch eher eine Nummernrevue, also eine Aneinanderreihung von Aperçus, wo die einzelnen Teile jetzt nicht unbedingt zusammenfinden.
Theaterkritikerin Barbara Behrendt über die Premiere von Fremder als der Mond im Berliner Ensemble, die nächsten Vorstellungen morgen und am 8. September. Ein Fest für die Ohren, das gibt es in jedem Spätsommer seit 72 Jahren in Berlin, jetzt genannt Musikfest. Heute Abend wurden 3,5 Wochen mit klassischer und moderner Musik für große Orchester und Ensembles eingeläutet, mit Besuch aus Amsterdam. Das Royal Konzertgebouw Orchestra, dirigiert von Iswan Fischer, und Bariton Michael Nodsch mit Liebesliedern von Jörg Wiedmann. Musik von Jörg Wiedmann, auf die nicht zufällig Gustav Mahlers 7. Symphonie folgte. Thank you. aus Gustav Mahlers 7. Symphonie, das Royal Konzertgebau Orchestra unter der Leitung von Ivan Fischer und Uwe Friedrich war bei diesem Auftaktkonzert des Musikfests Berlin in der Philharmonie. Musikalische Gegenwart und Vergangenheit, die miteinander korrespondiert. Wie hat's Ihnen gefallen?
Das war schon ein sehr überwältigendes, sehr überzeugendes Konzert. Das Konzertgebauorchester ist einfach eine der Spitzentruppen international, eins der weltweit besten Orchester. Im Konzertgebau in Amsterdam klingt das alles noch ein bisschen weicher. Der Saal gibt eine weichere Akustik als die dann im Vergleich doch recht kristalline Berliner Philharmonie. Aber dann hört man noch deutlicher, wie präzise, wie schön, wie klangvoll und wie kontrolliert die spielen. Denn gerade der letzte Satz der 7. Symphonie, das wird auch schon ziemlich laut. Aber da ist es nie, jeder spielt so laut, wie er kann, sondern es ist immer, jeder spielt gerade so laut, dass es noch ein tiefen, gestaffelter und letztlich doch auch geheimnisvoller Klang bleibt. Ivan Fischer hat das so großartig im Griff und dieses monströse, immer wieder zu zerfallen drohende Werk, das ich persönlich nicht für Mahlers stärkste Symphonie halte, wird dann auf einmal zu einem Meisterwerk. Und das korrespondiert mit Jörg Wiedmanns Zyklus, das heiße Herz, wo er Texte von, wir haben einen Text von Klabund gehört, einen Ausschnitt der arme Kasper, ansonsten hat er noch aus des Knaben Wunderhorn, klar, Malerbezug und Heinrich Heine, einen Heinrich Heine-Text genommen. Das ist von einer solchen Qualität, dass einem davon schwindlig werden kann. Und Michael Nordsch ist ein Sänger mit einer so makellosen Diktion, dass man gar nicht mitlesen musste und hat trotzdem jedes Wort verstanden. Mein einziger Einwand wäre, Jörg Wiedmann macht mich immer staunen vor Qualität. Ich wünschte, er würde mich auch mal überraschen. Denn das ist eine Musik, die ist so traditionsbewusst, dass er selbst fast dahinter verschwindet. Aber in diesem Zusammenspiel mit einer brillant interpretierten Mahlersymphonie hat das hervorragend funktioniert.
Überrascht wurde das Musikfest Berlin ja durch Sir John Eliot. Les Troyens von Berlioz stand eigentlich auf dem Programm. Fazit hat gestern berichtet, dass eine Handgreiflichkeit des 80-Jährigen zur Absage in Berlin, aber auch bei den BBC-Proms geführt hat.
Mich überrascht das alles eigentlich nicht wirklich. Das sind alles Dirigenten aus einer Generation, wo sowas, glaube ich, einfach noch zum üblichen Handwerkszeug gehörte.
Die Meinung unseres Musikredakteurs Jochen Hubmacher, war das heute Abend in der Berliner Philharmonie ein großes Thema?
Das war durchaus ein Thema. Winrich Hopp, der Leiter des Musikfests, hat vorher eine kleine Einführungsansprache gehalten, wo er auch ein bisschen witzelte über John Eliot Gardiner, was ich jetzt nicht so ganz angemessen fand. Denn auch wenn Jochen Hubmacher sagt, das sei das übliche Repertoire dieser Pultlöwen, es stimmt ja so ganz nicht. Also, dass ein Sänger eine geballert kriegt hinter der Bühne, das ist nun nicht so ganz üblich. Wenn man sich umgehört hat, was ich in den letzten Tagen so ein bisschen getan habe bei britischen Musikern und Musikerinnen, die sagen alle, a ghastly man, ein widerlicher Mann. Und ich weiß von einer Sängerin, die auch gesagt hat, sie ist mal so von ihm abgemeiert worden, sie ist dagegen dann aufgestanden. Mir kann aber niemand beim Musikfest ernsthaft sagen, sie hätten davon nichts gewusst. Also man muss ja auch sagen, Winrich Hopp, der Leiter, hat ihn jahrelang gebucht. Also er ist damit immer durchgekommen. Ich wünschte mir, dass wir mal eine ehrliche Diskussion um diesen Klassikbetrieb haben. Hier in Berlin erinnert man sich ja auch noch an die Causa Barenboim, wo der damalige Kultursenator Klaus Lederer das mit einer Mediation hat enden lassen. Und alle, die man in der Staatsoper und darüber der hiesigen Berliner Staatsoper und darüber hinaus gefragt hat, die haben gesagt, das ist uns eine Lehre gewesen. Wir werden uns hüten, uns öffentlich über solchen Machtmissbrauch zu äußern, wenn die dann doch relativ ungeschoren davon kommen. Bei John Eliot Gardiner ist das jetzt noch offen, ob er davon kommt, aber dass da ganz ungute Machtstrukturen auch bei anderen jüngeren Dirigenten im Spiel sind, wissen wir alle. Das Problem, um gleich die Nachfrage, warum berichtet ihr denn nicht darüber, das Problem, das wir alle haben, ist, das müssen wir auch gerichtsfest kriegen. Denn diese Leute haben auch sehr gute Anwälte. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe schon sehr beeindruckende Unterlassungserklärungen ins Haus bekommen. Also bis man damit an die Öffentlichkeit, wir damit an die Öffentlichkeit gehen können, müssen sich die Machtstrukturen ändern.
Ich würde jetzt am allerliebsten einen Augenblick schweigen. Das ist aber im Radio natürlich immer etwas schwer. Trotzdem muss ich fragen, was an festen Vereinbarungen es bei diesem Musikfest Berlin noch geben wird, in dem ja Rachmaninow ein fester Teil des großen Programms ist.
Es wird viel Rachmaninow zu hören sein, unter anderem vom Pianisten Melnikov morgen, aber auch in den Konzertprogrammen sehr interessante Sachen. Der Rundfunkchor wird die Vigil singen, auch andere Dirigenten bringen Rachmaninow mit. Es wird viel Mahler geben. Simon Rattle dirigiert mit dem London Symphony Orchestra die Neunte. Tichati dirigiert mit dem Deutschen Symphonieorchester das Lied von der Erde. Es gibt auch noch die Fünfte mit Raphael Pajare und der Staatskapelle Berlin. Also das Ganze noch kombiniert mit zeitgenössischer Musik. George Benjamin wird zeitgenössisches dirigieren und auch ein eigenes Werk. Also eine Mischung, die diese Werke des Repertoires, des durchgesetzten Repertoires, immer wieder in Spannung setzt mit zeitgenössischem und da im Idealfall eben Klangbrücken schlägt, die dann auch erhellend sind für uns im Publikum.
Auch bei diesem Musikfestival in Deutschland wird Qualität ja ganz groß geschrieben. Nun streicht die ARD im übernächsten Jahr seinem Musikwettbewerb die Hälfte der Finanzierung, weil gespart werden muss. Bis wohin reichen die praktischen Konsequenzen einer solchen Entscheidung?
Diese Spitzenleistungen sind natürlich nur möglich, wenn es eine Musikausbildung in der Breite gibt, in den Musikhochschulen, nicht nur in Deutschland, international. Und dieser, der hochbegabte Teil des Nachwuchses, sind selbstverständlich nicht alle, aber der hochbegabte Teil des Nachwuchses misst sich zum einen bei diesen Wettbewerben aneinander, schaut, wie die anderen, was die anderen so machen, wird aber auch da zur Kenntnis genommen von Agenten, von Castingdirektoren, von den Leuten, die dann Sänger oder Instrumentalisten für die Soloparts in den Konzerten buchen oder auch von Konzertmanagern, die da hinreisen. Das sind sozusagen große Fachmessen, große Tauschbörsen, große Berufsbörsen. Wenn sich die ARD mit einem der weltweit renommiertesten Wettbewerbe da jetzt selbst amputieren will, ist das schon ein Warnzeichen. Man muss sich da doch fragen, klar, das ist alles im Anblick der nächsten Gebührenrunde, ob erhöht wird oder nicht oder vielleicht sogar der Beitrag gekürzt wird. Natürlich muss man sich überlegen, wofür man Geld ausgibt, aber das ist nun wirklich eine Selbstkasteiung.
Kritiker Uwe Friedrich über Nachwuchsförderung einerseits und das Musikfest Berlin, das heute Abend eröffnet wurde. 17 Tage ist in diesem August wieder getanzt worden in Berlin. Riccardo Carmona, der neue Chef des internationalen Festivals, das vor fast einem Vierteljahrhundert gegründet wurde, nannte das diesjährige Programm einen Wald aus Welten. Jetzt fällt der Name des Festivals, Tanz im August mit zeitgenössischen Choreografien. Heute ist es zu Ende gegangen. Für Fazit hat Elisabeth Nehring seit dem 11. August das Festival beobachtet. Sind Sie am Ende so angetan wie zu Beginn?
Auf jeden Fall. Ich fand, es war ein ausgesprochen anregendes und vielfältiges Festival mit vielen Produktionen, die mich wirklich berührt haben und oder auch intellektuell beschäftigt haben. Also es war ein Festival, was ganz viele Künstlerinnen und Künstler gezeigt hat, die wir schon kennen, entweder aus Tanz im August oder aus dem Tanzprogramm des HAU. Riccardo Carmona war ja vorher Tanzkurator im Haus oder die überhaupt in Berlin schon mal waren. Zum Beispiel die flämische Choreografin Ann-Theresa de Kersmarker oder Tregel Harrell, ein bekannter amerikanischer Choreograf, der lange in Zürich am Theater war. Oder auch Dorothee Munyaneza, die eigentlich aus Ruanda kommt, die ein starkes Stück gezeigt hat. Oder Jasmin Godda aus Israel, das sind alles so bekanntere Namen. Und dann aber eben auch die neuen KünstlerInnen, wie der portugiesische Choreograf Marco da Silva Ferreira, der ja auch das Festival eröffnet hat. Ich fand, dass Riccardo Carmona als künstlerischer Leiter auch gezeigt hat, dass er genau weiß, dass ein Festival anders funktioniert als die Programmierung einer ganzen Spielzeit. Er hat hier nämlich wirklich verschiedene Interessen bedient, in Anführungsstrichen, aus einem eigenen, wirklich ganz spezifischen Interesse heraus. Und ich fand die Arbeiten wirklich total gut und sorgfältig ausgewählt. Sie waren auch in der Regel sehr zugänglich, Ausnahmen bestätigen die Regel, wie die Produktion Insel der italienischen Choreografen Panzetti und Ticconi, die sehr erratisch war. Aber grundsätzlich war das wirklich ein richtiges Publikumsfestival.
Und was an Spezifischem wird Ihnen besonders in Erinnerung bleiben?
Da möchte ich zwei Sachen besonders hervorheben. Einmal an Theresa de Kersmarkers Stück Exit Above the Tempest. Das ist ein großes Gruppenstück, in dem der Tanz aus dem Gehen entwickelt wird und auf Live-Musik trifft. Sie hat eine junge flämische Tänzerin angeheuert, Meske Remes, die ist so der neue Star am Musikhimmel. Und die hat extra Songs für diesen Abend geschrieben. Und ein etwas älterer Rosas-Tänzer spielt Blues-Gitarre. Und manchmal entsteht der Sound so aus den Stimmen und Körpern der Tänzerinnen und Tänzer. Und die sind alle sehr jung und das ist ganz wichtig für die Interpretation, denn ich hatte den Eindruck, hier sehen wir eine neue Generation einer Gesellschaft nach dem Sturm. Was passiert mit einer Gemeinschaft, die den Sturm überstanden hat? Das war für mich so die zentrale Assoziation. Manche haben auch den Bezug zu Shakespeares Sturm gesucht, vielleicht auch gefunden. Also im besten Sinne schon ein ganz mehrdeutiges Stück, was also ganz viele tolle Assoziationen provoziert hat. Und das andere ist die Produktion Sotto Bosco von Chiara Bersani gewesen, einer italienischen Choreografin mit Behinderung, die ein sehr eindrückliches Duett mit einer nicht behinderten Tänzerin gezeigt hat, in dem es um die Koexistenz von behinderten Körpern und der Natur geht. Und Chiara Bersani hat daraus so ganz poetische und eindrückliche, aber niemals plakative Bilder geschaffen, die ganz viel erzählen über die Freiheit von Menschen, die, wie wir so sagen, keine normativen Körperlichkeiten haben. Und ich fand es auch total beeindruckend, was sie beim Publikumsgespräch gesagt hat. Nämlich, sie hat gesagt, erst als in meinem Leben alle ärztlichen Versuche, meinen Körper zu verändern und an die Normalität anzugleichen, vorbei waren, konnte ich anfangen, mich frei zu bewegen. Und das finde ich so stark, weil uns das einfach unheimlich viel übers Leben erzählt.
Tanz und Ökologie stand ja auch auf dem Programm. War das wirklich ein Schwerpunkt oder war das Deko?
Ja, also das ist eine gute Frage. Ich fand, das war so ein bisschen der einzige Punkt, wo das Festivalkonzept ein bisschen geschwächelt hat. Nicht im Sinne des sinnlichen Vergnügens, aber im Zusammenkommen von Inhalt und künstlerischer Umsetzung. Es gab 3-mal einen Parcours durch Berliner Parks mit jeweils 8 Kurzperformances, die sich alle mit dem Thema Ökologie aus tänzerisch-choreografischer Sicht auseinandergesetzt haben. Und da gab es also indigene Hirschtänze, Regenrituale oder die Dekonstruktion koreanischer Gymnastik oder Tee trinken und den Gut-Instinkt, also den Darminstinkt nachspüren. Ich bin ja eigentlich total offen für sowas, ja. Aber zum Thema fand ich, hat es nicht immer wirklich viel beigetragen, was ein bisschen schade ist, weil wir heute gerade nochmal eine Diskussion hatten und man gemerkt hat, dass die Künstler, die aus dem Tanz kommen, wirklich viel dazu beitragen können. Jared Gradinger ist zum Beispiel jemand, der sich viel mit dem Garten beschäftigt hat und der hat über den Garten als Lehrmeister erzählt, über das Wissen oder die Erkenntnis, dass man die Natur wirklich als Partner auch sehen kann, auch für die künstlerische Arbeit. Also es kann sehr anregend sein. In diesem Fall war es, fand ich, von den künstlerischen Umsetzungen nicht immer so ganz gelungen. Also beim nächsten Mal einfach mehr Informationen zu den Künstlern, vielleicht nochmal mehr Gespräche, mehr Einführungen.
Camonas Wald aus Welten, wenn ich es richtig verstanden habe, bestand also aus sehr vielen Baumarten, ohne ein Gesamtkunstwerk zu sein?
Ja, vielleicht ohne eins, was man auf einen Nenner bringen könnte. Was ich schon fand, es wurde, wenn man jetzt mal so von den Künsten ausgeht, wurde auf der Bühne richtig viel gesungen und musiziert. Das gab es ja auch nicht immer. Also die Integration dieser beiden Künste war beim Festival ganz stark vertreten und es waren überwiegend sehr sinnliche, sehr kinästhetische, haptische, körperlich forschende und eben auch das Körperliche ins Zentrum rückende Produktionen zu sehen. Und wen das jetzt wundert, da sag ich mal, das war ja im Tanz auch nicht immer so. Konzepttanz ist lange vorbei, aber diese Strategien, dass das Wort und die Sprache sozusagen das Körperliche übernehmen, das hat ja noch lange Auswirkungen gehabt. Und jetzt hat man so ganz stark das Gefühl, es gibt einen starken Fokus auf körperlicher Gemeinsamkeit und Zusammenkunft. Und vor allen Dingen war wirklich, also das Berliner Publikum war jedes Mal wieder für mich eine Wahnsinnsüberraschung. Also diese distanzierten Reaktionen, das ist alles vorbei. Es gab keine Aufführung ohne Standing Ovations, totaler Enthusiasmus, immerzu auf ganzer Linie.
Tanzkritikerin Elisabeth Nehring mit ihrer Bilanz vom Tanz im August 2023. Weiter geht's mit Caroline Kuban.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach dem Rücktritt des Direktors des British Museum, Hartwig Fischer, hat sich heute der Aufsichtsratsvorsitzende George Osborne im Gespräch mit der BBC entschuldigt.
On behalf of the British Museum, I want to apologize for what has happened. We believe we've been the victim of thefts over a long period of time and frankly more could have been done to prevent them. But I promise you this, it is a mess that we are going to clear up.
Wir glauben, dass wir Opfer von Diebstählen über einen langen Zeitraum geworden sind. Und offen gestanden hätte mehr getan werden können, um sie zu verhindern, sagte Osborne und versprach, das Durcheinander wieder in Ordnung zu bringen. Nach diesem Versprechen kam es zu einer ersten Erfolgsmeldung. Demnach konnten einige der rund 2000 vermissten Objekte mit Hilfe von Antiquitätenhändlern wieder ausfindig gemacht werden. Der Halberstädter Domschatz ist offiziell in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes des Landes Sachsen-Anhalt eingetragen worden. Das gab der Minister für Kultur Rainer Robra, CDU, bekannt. Bei dem Domschatz handelt es sich um ein besonders schützenswertes Kulturgut, so Robra. Als einer der bedeutendsten Kirchenschätze der Welt präsentiert der Domschatz Halberstadt laut Kulturstiftung Spitzenwerke der Kunst, darunter gewirkte Bildteppiche aus dem 12. Jahrhundert und byzantinische Textil- und Goldschmiedewerke. Der taiwanesische Dramaturg und Goethe-Medaillenträger 2023, Yi Wei-Keng, rechnet mit der kompletten Gleichschaltung der Kulturszene Taiwans, sollte das Land von China angegriffen werden. Man sehe dies an Hongkong, so der 54-Jährige gegenüber der Tageszeitung. Jedoch glaube er, dass China es nicht darauf anlege, einen blutigen Krieg zu beginnen, sondern versuchen werde, Taiwan zu spalten, um es so zu kontrollieren. Da Taiwan wegen China kaum offizielle Beziehungen zu anderen Staaten halte, sei Kultur umso wichtiger für Kollaborationen, so Yi Wei-Keng weiter. Yi Wei-Keng ist einer von drei Goethe-Medaillenträgern 2023. Die Goethe-Medaille gilt als der wichtigste Preis der auswärtigen Kulturpolitik und zeichnet besondere Beiträge zur kulturellen Verständigung aus. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP ist vom Verein Deutsche Sprache zum Sprachpanscher 2023 ernannt worden. Sie wolle mit ihrer Partei durchsetzen, künftig in deutschen Behörden Englisch als Verwaltungssprache einzuführen, erklärte der Verein zur Begründung. Das solle ausländischen Fachkräften den Behördengang erleichtern, hieß es. VDS-Vorsitzender Walter Krämer sagte dazu, das sei nicht nur ein teures und bürokratisches Projekt, vielmehr entwerte es die Stellung der deutschen Sprache. Arbeitskräften aus dem Ausland signalisiere das nur, sie müssten gar kein Deutsch lernen. So werde Integration gegen die Wand gefahren.
Die Theater öffnen peu à peu wieder. In der heißen Probenphase ist auch noch das Westfälische Landestheater. Es wird mit einer wahren Begebenheit eröffnen, einem Mord, der politisch und heimtückisch war. Stefan Keim über »Man muss für Werte eintreten, der Mord an Walter Lübcke«.
Das Stück beginnt ganz ruhig und friedlich. Walter Lübcke und seine Frau sitzen abends auf ihrer Terrasse. Sie geht ins Haus, er bleibt noch ein bisschen sitzen. Dann kommt der Killer. Rückblende. Wir sind im Jahr 2015, gerade werden viele Flüchtlingsunterkünfte eingerichtet. Walter Lübcke tritt für die Geflüchteten ein und hält eine Rede bei einer Bürgerversammlung in Lohfelden. Er wird von Rechtsradikalen gestört.
Also ich bin hergekommen, um zu sagen, es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten. Und wer diese Werte nicht vertritt, kann jederzeit das Land verlassen, wenn er damit nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen.
Das ist ja unglaublich. Pfui!
Die Sätze werden aus dem Zusammenhang gerissen und falsch zitiert. Lübcke bekommt Morddrohungen. Die sozialen Netzwerke sind voll mit Gewaltfantasien und Beleidigungen gegen ihn. Er bleibt ruhig und hält Kurs. Autor Christian Scholze verarbeitet in seinem Stück »Man muss für Werte eintreten« einige Originaltexte von Walter Lübcke. Er nimmt sich aber auch die Freiheit, private Gespräche zwischen dem Kasseler Regierungspräsidenten und seiner Frau Irmgard zu erfinden. Sie machen das Paar sympathisch und menschlich. Parallel dazu unterhält sich der Mörder Stefan Ernst mit seinem Gesinnungsgenossen Markus Hartmann. Die Szenen sind eng miteinander verzahnt, wie eine Parallelmontage im Film.
Hoffentlich wird das nicht doch noch gefährlich.
Ach, die brüllen nur rum.
Weißt du, ich verstehe dich sogar. Das ist natürlich total bequem mit Frau und Familie. Aber was machst du, wenn die Islamisten nach dem Austausch zu dir kommen? Ist doch klar, dass du bei denen auf den Listen stehst.
Das Ensemble steht fast immer komplett auf der Bühne. Das Ehepaar und die rechten Fanatiker bewegen sich im gleichen Raum, ohne sich wahrzunehmen. Das schafft große Spannung, schon in der Probe. Stefan Ernst war bei Lübkes Rede 2015 dabei. Es dauert 4 Jahre, bis er zur Waffe greift. Das Stück behandelt auch diesen Prozess der Radikalisierung, erzählt Christian Scholze.
Wie wird jemand dahin gebracht, wirklich einen Mord zu begehen? Das war für mich wirklich das Allerschwierigste, weil es eben ein Unterschied ist zwischen dem Reden und rumwüten, selbst wenn jemand über Jahrzehnte sein halbes Leben bekannt gewaltbereit war und ist, ist es nochmal was anderes, wirklich einen Mord zu begehen.
Was wollt ihr denn? So ein Kleinscheiß bringt nichts. Und was soll das Große sein? Wie soll das gehen?
Genau wegen solchen Ausflüchten entsteht doch der Eindruck, dass du gar nicht mehr bei der Sache bist.
So eine totale Scheiße ist das!
Stefan Ernst steht unter Druck. Markus Hartmann, der im Gerichtsprozess freigesprochen wurde, treibt und reizt ihn. Toneinspielungen erinnern an die Terroranschläge des IS, an die Silvesternacht 2015 in Köln, als viele Frauen belästigt wurden. Immer mehr verzweifelte Wut staut sich auf. Eine Gratwanderung für den Schauspieler Helge Salnikau. Er soll zwar spielen, wie ein Mensch immer mehr zum Mörder wird, aber nicht zu viel Verständnis für den Mörder wecken.
Ich habe mich zum Beispiel gar nicht so sehr mit dem Leben von Stefan Ernst beschäftigt, wie man das sonst vielleicht tun würde, um eben nicht zu tief in diese Person selbst einzusteigen, sondern eine Schablone dessen zu haben. Aber es ist eben auch wichtig zu zeigen, ja, es ist ja trotzdem auch ein Mensch.
Das Stück entstand in Absprache mit der Familie Lübcke. Allerdings nicht in direktem Kontakt, sondern über einen Mittelsmann, einen Sprecher der Familie. Schauspielerin Ulrike Volkers beschreibt die besondere Verantwortung, eine lebende Frau zu verkörpern.
Wir haben trotzdem versucht, sie nicht nachzuspielen oder das genau so zu machen, wie sie ist, sondern eine Figur wie sie. Und das hat dann eben eine Nähe und auch eine Distanz.
Neven Nötig, der Walter Lübcke spielt, hat Erfahrung mit solchen Gratwanderungen. Er hat am Westfälischen Landestheater unter anderem den aus der Türkei geflohenen Can Dündar gespielt und gibt nun auch Walter Lübcke auf feinfühlige Art Würde und moralisches Gewicht, ohne ihn zum Helden zu verklären.
Es ist doch wirklich eigenartig, dass man darauf aufmerksam machen muss, was uns ausmacht, was uns verbindet, was unser Leben und unsere Gemeinschaft trägt, was uns wertvoll macht, als Menschen, als Gesellschaft und als Land.
Man muss für Werte eintreten. Uraufführung ist am kommenden Mittwoch im Westfälischen Landestheater in Castrop-Rauxel. Vor 548 Tagen begann der russische Krieg gegen die Ukraine. Entscheidendes ist weiter unklar. Vieles hat sich verändert. Auch die Kinolandschaft im Reich von Wladimir Putin. Christian Berndt über Filme und Filmproduktion angesichts der Tatsache, dass im letzten Jahr im großen Russland an die 3000 Kinos schließen mussten.
Cheburashka richtet wieder Chaos an. Das kleine Pelztier mit den Segelohren ist der Held der russischen Filmkomödie Cheburashka, die im Januar in die russischen Kinos kam. Der Film, der auf einer populären sowjetischen Kinderbuchreihe beruht, hat sich zum größten Kinoerfolg der russischen Filmgeschichte entwickelt. Unterhaltungsfilme wie dieser sollen das russische Kinogeschäft ankurbeln. 75% der russischen Kinoeinnahmen wurden vor Kriegsbeginn mit US-Blockbustern bestritten. Doch weil Hollywood Russland seit dem Ukraine-Krieg boykottiert, ist das Kinogeschäft massiv eingebrochen. Ganz verzichten muss das Publikum auf Hollywood allerdings nicht, so der Chefredakteur des Filmmagazins Science aus St. Petersburg, Vassili Stepanov.
After all, we have this piracy, because Disney left Russia.
Die Filmpiraterie blüht, die russischen Kinos zeigen mit ausdrücklicher Zustimmung der Regierung Hollywood-Filme ohne Urheberlizenz. Die Kopien kommen aus Ländern wie Kasachstan. Die illegalen Vorführungen von Hollywood-Blockbustern sichern das Überleben der russischen Kinos, aber internationales Kino läuft auch legal in Russland. Der französische Historienfilm Jeanne du Barry steht gerade an der Spitze der russischen Kinocharts.
When you're talking about arthouse films.
Im Arthouse-Bereich, meint Stepanov, gibt es viele Beziehungen zwischen russischen Verleihen und westlichen Studios. Der riesige russische Filmmarkt war vor dem Krieg bei europäischen Verleihern begehrt und ist weiterhin lukrativ, meint die Geschäftsführerin von German Films und Russlandkennerin Simone Baumann.
Er ist ja zum Beispiel auch für deutsche Filme vor dem Krieg einer der wichtigsten Märkte gewesen, also wo sozusagen hohe Einspielergebnisse und auch hohe Summen im Release erzielt wurden. Vor allen Dingen auch Animationsfilme, also sowas wie Schule der magischen Tiere. Dann von den Arthouse-Filmen haben die Russen immer ganz gerne geguckt, so Filme von Andreas Dresen, teilweise Christian Petzold.
Und weil auf dem russischen Markt die US-Filme fehlen, wird dort im Moment viel gezahlt für europäische Filme.
Leider verkauft ein Großteil der europäischen Weltvertriebe ihre Filme nach Russland und vor allen Dingen französische Weltvertriebe verkaufen sozusagen alles. Die Deutschen verkaufen nicht so viel, aber auch die konsequentesten sind eigentlich die Briten, die so gut wie nichts verkaufen.
Aber auch die russische Filmproduktion läuft auf Hochtouren und ist vom Krieg kaum beeinträchtigt. Vor allem für russische Streaming-Portale wird, da Plattformen wie Netflix nicht mehr zugänglich sind, viel produziert.
We have in St. Petersburg simultaneously,
alleine in St. Petersburg gibt es derzeit 40 Film- und Serienproduktionen, vor allem Komödien, Märchen und Actionfilme. In der momentanen Situation, meint Stepanov, wird vor allem unverfängliche Unterhaltung gedreht. Denn mittlerweile seien Anklagen und Verhaftungen so willkürlich, dass sich niemand mehr sicher sein könne, was gerade als politisch sagbar gilt. Abgesehen vom Krieg, meint Stepanov, ändert sich die innenpolitische Situation ständig. Es gäbe immer wieder neue absurde Zensurbestimmungen. Filmszenen würden von der Filmzensurbehörde herausgeschnitten, ohne dass ersichtlich wäre, warum. Offene politische Propaganda für den Krieg gibt es im Kino dagegen weniger, abgesehen von einigen Dokumentarfilmen.
Also die Militarisierung der Gesellschaft ist hauptsächlich durch das Fernsehen. Also den großen Anteil daran hat natürlich das Fernsehen. Fernsehen spielt in Russland eine Riesenrolle und die Kinofilme haben da eher nur flankiert.
Deshalb waren vor dem Krieg auch noch durchaus kritische Filme möglich und wurden mitunter sogar staatlich finanziert. Aber das ist jetzt vorbei. Filme brauchen, so Stepanov, ein Zertifikat, um im Kino gezeigt werden zu können. Selbst auf internationalen Festivals erfolgreiche Filme wie zuletzt My Little Night Time Secret bekommen keine Lizenz mehr fürs Kino.
Da ging es um Missbrauch in der Familie. Also ein sehr engagierter Film auch. Der konnte eben noch produziert werden. Zusagen für die Finanzierung dieser Filme, ja, die sind noch vor dem 24. Februar 2022 erfolgt. Heute würde es dafür keinen Rubel mehr geben.
Sogar der jüngste Film des wichtigsten russischen Regisseurs Alexander Sokurov bekam keine Kinolizenz. Die Regierung legt auf die früher durchaus gewünschte künstlerische Anerkennung für russische Filme auf internationalen Filmfestivals keinen Wert mehr. Russlands Kino hat jetzt neben Unterhaltung vor allem eine Aufgabe.
Also die russische Welt, die russische Idee wird sozusagen propagiert, dass Russland groß ist, das russische Imperium, dass die Russen auserwählt sind. Dann gibt es so Filme über berühmte Schachspieler, Sportler, Wissenschaftler oder so.
Beim Filmmagazin Science ist das Thema der nächsten Ausgabe dagegen ein ganz anderes.
We want to make issue about ruins, about relics.
Man möchte so Wassily Stepanov jetzt im Krieg über Ruinen, Kriegsruinen und Relikte aus der Vergangenheit sprechen. Bei Science lebt noch eine andere als die staatliche Idee von Kino.
Das Kino in Russland. Ulrike Timm bleibt im Land bei ihrem Blick in die Zeitungsfeuilletons der vergangenen Woche.
Auch wenn noch nicht alle Umstände geklärt sind und möglicherweise niemals geklärt werden, höchstwahrscheinlich ist Söldnerchef Prigozhin tot, umgekommen bei einem Flugzeugabsturz. Ein politischer Mord? Der Kreml wird jede Verantwortung für den Tod der Wagner-Führungsriege routiniert von sich weisen, aber wenig unternehmen, um das Gegenteil zu beweisen, meint die Neue Zürcher Zeitung. Die erwünschte Botschaft lautet, dass jede Auflehnung gegen das Regime zwecklos ist. Wer die Bilder der vom Himmel taumelnden Maschine gesehen hat, ist gewarnt. Prigoschins Tage waren wohl seit 2 Monaten gezählt, meint Sonja Zekri in der Süddeutschen Zeitung, nämlich seitdem der Chef der Wagner-Truppen seine Söldner gen Moskau schickte. Sowas vergisst ein Putin nicht. Auch für die Süddeutsche Zeitung hätte ein politischer Mord eine Botschaft ins Innere Russlands, und zwar nicht an die demokratischen Kritiker, weil es die außerhalb der Gefängnisse gar nicht mehr gibt. Weiter schreibt Sonja Zekri, stattdessen zielt sie auf die ultrapatriotischen Eliten in Armee, Geheimdienst und der nationalistischen Militärblogosphäre. Ihnen hatte Prigozhin aus dem Herzen gesprochen, mit seinen Tiraden über die nationale Schmach des zu schlapp, zu schlecht, zu unentschlossen geführten Krieges gegen die Ukraine. Es gehört zu den fatalen Entwicklungen der vergangenen Jahre, dass nennenswerter Dissens innerhalb Russlands, wenn überhaupt, dann vornehmlich aus dieser aggressiven, imperialistischen Ecke zu hören ist. Jeder Ruf nach einem Regimewechsel sollte dies berücksichtigen, so die Meinung und die Warnung von Sonja Zekri in der Süddeutschen Zeitung. Klingt das eher nüchtern analysierend, so setzt die Neue Zürcher Zeitung in einem weiteren Beitrag auf ganz große Oper. Prigozhins Schicksal gehorcht der Logik eines wagnerianischen Finales. Treuebruch, Betrug und Rache, posaunt Konrad Paul Liesmann, Professor Emeritus am Institut für Philosophie der Universität Wien, und arbeitet sich an Bezügen zu den Werken des Komponisten ab, den Prigozhin und seine Mannen zum Namensgeber erkoren. Richard Wagner sei eben der Komponist der Kriegsverbrecher, so die kernige Überschrift, und weiter. Wagners Helden sind allesamt Verlierer. Keiner gewinnt eine Schlacht. Keiner kann sich eines Erfolges freuen. Nicht nur in einer einzelnen Zeile aus den Meistersingern gelte: Wahn, Wahn, überall Wahn. Mit einem entschlossenen Schwenk in die Zeit kommen wir zu den rundum positiven Seiten großer Musik. Der Einstand von Joanna Malwitz als Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin ist den Kollegen eine komplette Seite wert. Wir machen Leben, meint Malwitz enthusiastisch. Denn das ist für sie jeder Augenblick, in dem gute Musik entsteht. Und das möchte sie weitergeben. Viele wissen gar nicht, was sie verpassen, sagt die Dirigentin und lädt mit schwungvollen Konzerteinführungen gerade auch ein unbelecktes Publikum ein. Musik, ein existenzielles Erlebnis. Manchmal leistet da auch eine Taxifahrt Überzeugungsarbeit. Ich kann 10 Interviews geben, doch mit Verlaub, der Nürnberger Taxifahrer, mit dem ich ins Gespräch komme und der seine Tochter dann abends zu mir in die Oper schickt, ist unschlagbar. Um diese Energie geht es mir, ganz egal, was ich mache. Das erfrischende und ausführliche Gespräch mit Joanna Malwitz finden Sie in der Zeit. Der Rockmusiker und ehemalige Junkie Alice Cooper, inzwischen 75, spricht mit der Süddeutschen Zeitung über Liebe, Geld und Vertrauen. Seit 55 Jahren arbeitet er mit dem gleichen Manager ohne Vertrag und ist seit 47 Jahren mit seiner Frau Cheryl Goddard verheiratet. In Beziehungen ist der Rockstar ein Muster an Beständigkeit. Alle wollen das Geheimnis wissen, so Alice Cooper, und wenn es eines gibt, dann dieses: Heirate nicht den Menschen, in den du verliebt bist, sondern den Menschen, mit dem du in Liebe vereint bist. Wenn das der Fall ist, wird eh keiner je etwas tun, das den anderen verletzen könnte. Davon abgesehen gibt es kein Geheimnis. Wir sind einfach nicht gern getrennt. Das ist alles. Eheberatung von Alice Cooper in der Süddeutschen Zeitung. Wenn Sie so lange Beziehungen nicht hinkriegen, vielleicht üben Sie sich gelenkig und ausdauernd in Akrobatik? Von Spannung und Überspannung erzählt die Frankfurter Allgemeine in einer Ausstellungsbesprechung. Im Salzburger Museum der Moderne nämlich widmet man sich der Rückenbeuge. Ja, Rückwärtsbeuge, Wirbelsäule einmal elastisch weit nach hinten, bis die Stirn wieder fast den Boden berührt. Daraus lässt sich allerhand machen, von überspannten Figuren beiderlei Geschlechts als Henkel von Gefäßen bei den alten Kelten, über Fotografie, zeitgenössischen Tanz bis zur Frage, was hätte Freud dazu gesagt, ist vieles möglich und noch bis Mitte Januar kommenden Jahres zu begucken. Sie haben also noch etwas Zeit, die Ausstellung zwischen Wahnsinn und Ekstase zu besuchen. oder noch selbst Rückwärtsbeugen zu üben, yogisch vorsichtig oder beherzt rabiat. Aber bitte nicht durchbrechen, jeder Mensch hat nur ein Kreuz.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Und das war Fazit mit Gabi Wuttke.